Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Finanzen verstehen Podcasts. Heute wieder mit mir, Matthias, und auf der anderen Seite des Bildschirms der Philipp. Wir waren gerade noch in Linz bei einem Event und sprechen jetzt wieder in Wien über einen kleinen Kommunikationsfehler, der dir bei der Hausbank wirklich langfristig zum Verhängnis werden kann. Wir sprechen über 2000 neue Millionäre, die es 2025 täglich gab. Wir sprechen über das nachhaltige Investieren, also wie kann ich denn auch langfristig nachhaltig vorsorgen, was gibt es da für Dinge, die man einfach wissen sollte, über die Mehrwertsteuersenkung und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Genau, all das mit dabei und in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge beim Finanzen verstehen Podcast. Hallo Philipp.
Servus, Matthias. Herr Matthias, bevor wir jetzt da heute reinstarten, hat uns eine Nachricht erreicht. Aber ich möchte mal kurz noch was anderes sagen. Vor 30 Jahren, Matthias, ist die DVD in Japan auf den Markt gekommen. Außerdem ist der Tamagotchi auf den Markt gekommen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ein ziemlich lästiges Ding, aber eigentlich ziemlich geil. Und der Mega-Hit Macarena von Los Del Rio, weißt du, Macarena, das ist auch auf die Welt gekommen. Und was noch auf die Welt gekommen ist, ist der Josef. Und da möchten wir ihn herzlich gratulieren zum 30. Geburtstag. Deine bessere Hälfte hat uns geschrieben, dass ihr seit Anfang oder seit sehr langer Zeit fleißige Podcast-Hörer seid von uns. Und das wollen wir natürlich so honorieren. Also Josef, alles Gute zum 30er. Der Matthias ist auch schon 30. Und ich bin schon 33. Genau, man kommt ja nicht drum herum. Also willkommen im Club der 30er, würde ich mal sagen.
Perfekt. Ich habe gehört, das ist ja das perfekte Alter, wo das Leben erst so richtig startet.
Genau, nicht mit 66, sondern mit 30, ne?
Absolut, genau. Ja, Philipp, wir haben einige Themen heute mit dabei. Was sollen wir uns als erstes vornehmen?
Du, ich würde mal sagen, den Kommunikationsfehler, weil da kann ich jetzt gar nicht so allzu viel damit anfangen irgendwie.
Ja, da bist ganz neugierig. Das verstehe ich, weil wenn ich weiß, dass ein kleiner Fehler zu einem großen Impact führen kann, dann würde ich mir da auch oder würde ich gerne mal zuhören. Ja. Genau. Wenn die Frage von deinem Bankberater lautet, wie viel Risiko darf es denn bei der Veranlagung sein, Philipp? Was würdest du intuitiv antworten, wenn du jetzt nicht das Wissen hättest, das du heute hast, sondern gehen wir mal vom Durchschnitt aus?
Wahrscheinlich, ja, nicht so viel Risiko, aber doch halt das, was überbleibt, ne?
Absolut, das ist auch das, was intuitiv man in der Regel sagen würde. Da gibt es jetzt nur ein Problem und das ist folgendes. Die klassische Finanzwelt definiert Risiko ganz anders als das, wie ein Privatanleger Risiko definieren würde. Und da gibt es jetzt quasi die spannende Frage, ich kann die gleich an dich weiterleiten. Was ist eigentlich Risiko, Philipp? Wie würdest du Risiko definieren beim Investieren?
Das hat mich jetzt stark gefragt. Wie würde ich Risiko definieren? Ja,
das ist eine gute
Punkte,
Frage.
Ja, na, etwaige Punkte, die mein Geld für mein Erspartes verschlechtern oder verbessern könnten. Also oder wie soll man das besser sagen? Eine Absicherung vielleicht in Richtung. Also wenn ich wenig Risiko nehme, habe ich auf der einen Seite im Normalfall auch weniger Probleme vielleicht in die Richtung im Sinne von finanzielle. Na, ist auch blöd. Na, was, ich kann ja nicht am besten nicht sagen, es hat mich zu schnell erwischt.
Aber es geht in die richtige Richtung. Es geht absolut in die richtige Richtung. Denn starten wir mal so, was die klassische Finanztheorie unter Risiko versteht. Nämlich, die versteht Risiko meistens unter Volatilität. Also der Schwankungsbreite. Wie weit kann es rauf oder runter gehen? Meistens eben schwankt es nach unten, wo es unangenehm wird. Ich habe selten jemanden gehört, der sich beschwert hat, dass sein Geld zu stark oder zu schnell an Wert steigt. Genau, aber das praktisch Relevantere für eben viele Anleger sind ganz andere Dimensionen. Nämlich, und das hast du in die Richtung angesprochen, das Verlustrisiko. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich am Ende weniger habe, als ich eingesetzt habe? Genauso könnte man den Maximum Drawdown hernehmen, genauso wie das Liquiditätsrisiko. Wie komme ich oder wie schnell komme ich an mein Geld, wie wenn ich es brauche? Aber auch natürlich das Inflationsrisiko, also dass das Geld eben real an Wert verliert. Und das sind also diese verschiedenen Risiken, die man rund um das Thema Risiko, wenn man es in der Finanzmarkttheorie behandelt, mit denen man einfach konfrontiert wird. Und jetzt ist Folgendes. Wenn dich da ein Bankberater fragt, wie viel Risiko darf es denn sein, ist das eine Frage, die natürlich sehr vernünftig ist. Und wenn dann die Antwort ist, naja, lieber nicht so viel, dann stellt der Bankberater die Frage, meint aber insgeheim quasi diese Volatilität, weil er hat ständig gelernt, viel Volatilität ist gleich hohes Risiko und Veranlagungsformen mit niedrigerer Volatilität ist gleich weniger Risiko. Das bedeutet, jeder, der sagt, puh, naja, lieber weniger Risiko, meint aber quasi der Konsument, gut, ich möchte zuverlässig mein Geld zumindest nicht verlieren. Der Bankberater meint es aber in der Richtung von der Schwankungsbreite her. Und das betrifft jetzt nicht nur Laien, sondern auch Profis würden so argumentieren. Das hat eine Studie von der Universität Innsbruck ergeben. Die ist auch in einem wissenschaftlichen Magazin erschienen, im Management Science Magazin. Da hat man über 2200 Finanzprofis und 4500 Laien aus 9 verschiedenen Ländern eine Untersuchung durchgeführt. Und diese zeigt eben, was Menschen unter Risiko verstehen, hat mit dem, was die Finanzbranche damit meint, erstaunlich wenig zu tun. Die Branche misst Risiko als Schwankungsbreite, also die Standardabweichung. Anleger dagegen empfinden vor allem eines als riskant, die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Verlust zu machen. Und zwar Profis genauso wie Laien. Ja, das heißt, Philipp, jeder, der so wie du jetzt sagen würde, weniger Risiko, der meint eigentlich, ich will einfach nicht dauerhaft Geld verlieren, bekommt aber am Ende des Tages ein Produkt mit geringerer Schwankung. Also konservative, renditearme, vielleicht sogar bei der Hausbank solche Mischfonds, wo Aktien und Anleihen drinnen sind und ja, lässt dann langfristig halt Rendite liegen. Ja, das war so ein bisschen der Ausflug zum Thema Risiko. Noch Fragen?
Das ist echt spannend. Nein, ist wirklich spannend, weil so wie ich es noch gar nicht betrachtet, dass da eigentlich möglicherweise ein Kommunikationsfehler herrscht, weil einfach zwei verschiedene Sachen besprochen werden, weil zwei Leute aufeinandertreffen, die in den jeweiligen Gebieten vielleicht nicht so bewandert sind. Und das ist dann echt spannend, weil der eine redet eben von der Schwankungsbreite vielleicht, was ja, wenn man nachdenkt, schon Sinn macht. Wenn man aber nichts mit dem Finanzmarkt per se zu tun hat, dann denkt man genau das andere. So, du sagst, das ist eigentlich ein schönes Wort, wo du gesagt hast, er möchte einfach das Geld nicht verlieren, zuverlässig sein Geld theoretisch zurückbauen. Das ist für einen Privatanleger eigentlich das weniger Risiko. Also interessant, was da eigentlich, wo das hingeht. Finde ich echt interessant. Also coole Ergänzung.
Ich war ja wieder in Innsbruck, ich habe dort einen Master gemacht und da haben wir einmal im Semester immer dieses Skills Lab, wo man eben Skills lernt, die man sonst nicht so lernt, und da wird unter anderem, fand ich ganz toll, über das Thema Finanzen unterrichtet. War ein wirklich toller Vortrag mit super Informationen, fantastischen Studien, und da kam eben auch dieses Thema Risiko. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast. Vor und wie eben Risiko definiert wird. Und wie wir dann in den Pausen immer mit meinen, oder wie ich dann mit den Studienkolleginnen und Kollegen gesprochen habe, da war eben immer dieses, ich möchte einfach kein Geld verlieren, deutlich präsenter als wie man quasi auf eine gewisse Schwankung reagiert. Und das war dann eben ganz spannend, dass der Professor dann erwähnt hat, dass das Thema Risiko eigentlich noch gar nicht so lange untersucht wird und jetzt eben kürzlich erst so eine spannende Studie rausgekommen ist. Genau.
Du warst am Wochenende in Innsbruck. Und ich war am Wochenende eben am Hubertussee. Also das ist eigentlich Niederösterreich, beziehungsweise eigentlich schon Steiermark, also direkt an der Grenze. Ich war da beim Wiener Börseakademie-Event. Also ich bin ja jetzt bei der Wiener Börseakademie als Trainer für Cybercrime, Awareness und so weiter und so fort. Und da war ich dort eingeladen. Und das war echt cool. Da waren wir so 10 Leute in so einer Jagdvilla, einer alten, richtig, richtig cool. Coole Location und tolle interessante Vorträge auch und spannende Gespräche, also wirklich cool. Und da ist mir ein Vortrag vom Josef Oberganschnick, der wirklich ein lässiger Typ ist und sich wirklich brutal gut auskennt, hängen geblieben. Und zwar, da geht es um den norwegischen Staatsfonds. Haben wir eh schon das ein oder andere Mal besprochen. Und der hat jetzt vor kurzem so eine Studie rausgebracht, die kann man auch kostenlos runterladen, bei eFund Research zum Beispiel, oder einfach Josef Oberganschnick eingeben. Dem du das interessiert, der hat da auf 230 Seiten den gesamten Staatsfonds eigentlich durchgespielt. Jetzt nicht nur, was da alles drin ist, sondern verschiedene Berechnungen, wie das aufgebaut ist, warum und wieso, wie lange es das schon gibt und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ich bin auch noch nicht durch. Es gibt auch eine Zusammenfassung, ich sag's gleich auf Deutsch, ne? Die ist wirklich auch spannend. Und da ist eigentlich das Interessante, weil der Matthias und ich, wir sind ja vorhin von Linz zurückgefahren, also vor der Aufnahme. Und da haben wir so drüber geredet, heißt, das wäre ja eigentlich voll logisch, dass man die Kiste, die der Staat uns eigentlich abknöpft, weil wir ja brav investieren, wenn man die 1:1 in einen eigenen Staatsfonds, sagen wir mal in österreichischen Staatsfonds oder sowas, investieren würde und dadurch so ein bisschen diese geforderte Umverteilung, die Weiterverteilung an alle ermöglichen würde, weil wir haben ja geschaut, jetzt einmal, ich habe jetzt die Zahl im Kopf von 2022 oder 2023, glaube ich, da waren wir bei knapp 4,5 oder 4,6 Milliarden Euro an Einnahmen in der Kiste. Angenommen, wir würden da jetzt 10% davon nehmen, 400, 500 Millionen pro Jahr, und das investieren breit gestreut wie der norwegische Staatsfonds, dann wird das echt, also da wird da wirklich was weitergehen. Der norwegische Staatsfonds zum Beispiel vor mittlerweile, glaube ich, knapp 30 Jahren, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, mit 200 Millionen angefangen. Und heute hat er 1,8 Billionen Euro, also Billionen, das ist verdammt viel. Und ja, du lachst. Und die Norweger haben ungefähr ein geschätztes Pensionsvermögen von 350.000, 360.000, wir gurken bei ungefähr, glaube ich, 40.000 oder sowas rum, wenn wir überhaupt positiv sind. Das kommt immer wahrscheinlich darauf an. Grundsätzlich haben die das klug gemacht und wir könnten das genauso. Und deswegen ist es einfach nicht verständlich. Und ich weiß, wir reden immer mal wieder drüber, aber es war jetzt echt interessant. Und wenn man das eben so weiterspinnt, eben mit der Kiste, wo es uns eh abgezogen wird, aufgrund von, der Staat braucht das Geld, wenn wir davon einfach 10% nehmen würden, oder 5% würden auch schon mal reichen für den Staat, glaube ich, für den Einstieg in das Ganze, wäre das natürlich eine super Sache. Aber das ist halt wieder ein bisschen ein Wunschdenken. Und vielleicht hört uns ja der Babler zu. Glaube ich nicht, aber der soll auch mal was weiter tun. Oder der Materbauer wäre eigentlich wichtiger. Ja.
Ja. Das Thema Pension, ganz wichtig, dass du das ansprichst. Auch das war bei uns in Innsbruck natürlich ein Thema, weil bei uns im Studium sind mehr Frauen als Männer. Und da bin ich halt dann auch in der Mittagspause dann durchgegangen und habe quasi abgefragt, hey, hast du schon einen Sparplan? Hast du schon einen Sparplan? Und jeder, der jetzt gerade zuhört, der Geschwister hat, eine Schwester, eine Cousine, viele weibliche Kolleginnen im Büro. Nehmt das bitte sehr ernst, das Thema Altersvorsorge. Schon heute ist jede fünfte Frau in Österreich armutsgefährdet. Das ist kein Spaß. Die Pensionslücke ist enorm in Österreich, vor allem bei Frauen noch einmal größer. Das Gender Pension Gap. Frauen kriegen heute 40% weniger Pension als Männer. Die Pensionslücke bei Frauen eben wegen Teilzeit- bzw. Kindererziehung noch einmal deutlich größer als bei Männern. Also es ist enorm wichtig, vor allem für Frauen, langfristig am Kapitalmarkt vorzusorgen, um diese Lücke zu schließen. Umso früher man startet, desto geringer die Summe. Es ist nicht viel notwendig. Es braucht ein bisschen eine Überzeugungsarbeit vielleicht, es braucht ein bisschen Wissen, ein paar Empfehlungen für einen Podcast. Ich empfehle sehr gerne den Sunrise Capital Podcast, weil das eben ein Podcast ist, der nicht aktivierend ist, der eben nicht sagt, kauf diese oder jene Aktie, sondern der wirklich um das langfristige Investieren berichtet und quasi was da für Stolperfallen gibt. Und dann bitte sorg in eurem oder in deinem Umfeld konkret, dass jede Frau, die du kennst, wirklich einen kleinen Sparplan hat für die Altersvorsorge, für die Pension. Denn, wie gesagt, es ist in unserer Verantwortung unter anderem, also in jedem, der investiert heute schon, ganz egal ob männlich oder weiblich, dass man schaut, dass sein Umfeld auch bestmöglich vor dem Thema Inflation, vor dem Altersarmut geschützt ist. Genau, und das ist eben etwas, ich weiß nicht, ob das du auch so machst, Philipp, aber immer wenn ich jetzt dann so in Runden bin, sei es jetzt ein Jubiläum, keine Ahnung, 10 Jahre Matura oder irgendwas, ist meine eine der ersten Fragen immer, hast du einen Sparplan laufen? Investierst du eh schon langfristig? Und dann, ich bin wirklich so penetrant, wenn wir uns das nächste Mal sehen, frage ich, und wie ist dein Sparplan? Hast du deine Sparsumme schon erhöht? Bist du da dran? Hast du schon deine ersten 10.000 Euro erreicht? Also ich versuche da wirklich, umso öfter man sich dann sieht, halt nachzuhaken, nachzufragen, ob da wirklich so dieses Verständnis dafür da ist, dass man eben langfristig Vermögen aufbaut und dass das quasi nicht eine einmalige Sache ist, wo ich einmal einen 50-Euro-Sparplan einrichte und das war's, sondern es wirklich ernst nehmen und auch wirklich verstanden habe.
Ja, da erwische ich mich auch immer wieder. Aber viele in meinem Umfeld wissen das auch schon, dass ich da jetzt doch schon relativ bewandert bin. Immer wieder lustig, wenn auch wieder Kollegen und so auf mich zukommen. Ah, übrigens, kann da jemand einmal eine Frage stellen, was der, wie das ist mit dem Investieren und so. Und weil ich würde mich da einfach gerne auskennen. Und natürlich erzähle ich dann und erkläre dann und sage dann, schau, so und so funktioniert es bei mir. Und die Altersarmut ist real, also das wird uns auf jeden Fall treffen in Zukunft, auch wenn wir vielleicht gute Gehälter jetzt haben, aber wir wissen eh, wie es ist. Und allein wenn ich mir anschaue, dass der Staat jedes Jahr 30, 40 Milliarden zusätzlich reinbuttern muss ins Pensionssystem, dann ja, wird es sich irgendwann immer ausgehen, weil auch jetzt ist es schon so ja eher dramatisch. Und das finde ich aber interessant, die Pensions, unser Pensionssystem, also es wird einfach dramatisch weitergehen, glaube ich, weil irgendwann reicht es einfach nicht mehr. Und ich habe schon letztes Mal gesagt und immer mal wieder, was für eine Optionen gibt es denn dann? Ja, mehr Abgaben von uns holen, länger arbeiten oder weniger Pension. Also es wird wahrscheinlich eine Kombination aus allen drei Sachen sein, weil viel mehr gibt es dann nicht, wenn man nicht absolut eine komplette Reform macht. Und da finde ich den norwegischen Staatsfonds wieder spannend, weil die dürfen pro Jahr maximal 3% rausnehmen. So, bei 1,8 Billionen sind das über 50 Milliarden. Das ist unser gesamtes Pensionssystem fast, was die rausnehmen können. Das heißt, die müssen plus Gesundheit. Und die müssen dafür keine neuen Steuern einnehmen, ne? Sondern die nehmen einfach die 3% raus und fertig. Und das ist halt das Orgetrauen, wenn er so einen riesigen Staatsfonds. Natürlich muss man halt einmal anfangen. Das ist jetzt mit voller Hosen ist leicht stinken, sagen wir in Kärnten immer gern. Das ist halt jetzt in Norwegen der Fall. Die haben halt lang die Hosen voll gemacht und jetzt können sie davon profitieren. Und da musst du halt einfach mal starten. Und das ist halt das, was mich immer wieder so aufregt und so ärgert, dass wir da einfach nicht weiterkommen. Jedes Jahr, was da dauert oder was da nicht, wo wir nicht starten, geht uns im hinten raus wieder ab. Und das ist halt das Problem. Deswegen müssen wir halt selber privat starten, weil sonst bist du irgendwann Zweiter und das wollen wir auch alle nicht sein.
Ich wollte jetzt eigentlich vorher noch einen Witz über mich selbst machen. Aber ich hoffe, er ist noch lustig, weil du hast ja erwähnt, quasi, du bist quasi von deinem Bekanntenkreis immer oder darauf angesprochen, hier, du kennst dich aus, bitte hilf mir. Ich werde mittlerweile nicht mehr so oft zu Partys eingeladen, zu so 10-jährigen Schulveranstaltungen und so. Aber wie gesagt, es geht uns ja grundsätzlich um das Wohle aller. Springen wir quasi weiter zum nächsten Thema.
Ja, ich würde dann noch ganz kurz, weil du sagst, das Wohle für alle, das war jetzt eh schon ein bisschen ein Schwenk noch. Wir sind ja vorhin von Linz gekommen und wir waren auf dem Future Summit. Das ist so eine Veranstaltung für Lehrlinge, Schüler, junge Erwachsene. War echt cool. Da war ich eben auch auf der Bühne und habe eben Vertrau mir sozusagen, also einen Cybercrime, Cyber Awareness Vortrag gemacht. Und war eigentlich ganz cool und nur damit wir sagen, es ist für alle oder für die Allgemeinheit. Wir schauen halt auf der einen Seite das Finanzbildungsthema, das muss natürlich jeden so gut wie möglich weiterbringen, weil am Ende des Tages ist ja jeder selber dafür verantwortlich, aber wir wollen das so einfach wie möglich das Ganze hinleiten oder euch da unterstützen. Und das beim Cyber-Awareness-Thema genauso, weil das ja genau mein Thema ist. Und das habe ich heute mitunter auch gemacht. Und der Matthias hat mich dankenderweise begleitet, um ein bisschen eine Fotos zu machen und damit ich einfach nicht allein bin. Und ja, genau, das war der heutige Tag.
Heute.
Genau, die eine Party, wo du eingeladen wurdest, da habe ich die einfach mitgenommen.
Dann gehen wir weg vom Scam und gehen wir hin zum Thema nachhaltig investieren. Das ist nämlich auch ein Thema gewesen, das mich in der letzten Woche wieder ein bisschen mehr begleitet hat. Wenn es in Ordnung ist für dich, Philipp. Wundervoll, er nickt. Für alle, die es nicht sehen. Nachhaltig investieren, das Thema ist gefühlt so ein bisschen von der Oberfläche verschwommen und nicht nur gefühlt, sondern es gab tatsächlich, beziehungsweise ich fange anders an, wenn man nachhaltig investieren möchte und das über Investmentfonds macht, dann gibt es in der Regel zwei verschiedene Produkte, die Artikel 8 Fonds, das sind die sogenannten hellgrünen Fonds, die klassische ESG-Nachhaltigkeitskriterien einfordern. Und dann gibt es die Artikel 9 Fonds, die sind ein bisschen strenger oder ein bisschen viel strenger, das sind die dunkelgrünen Fonds. Und es gab 2023 beziehungsweise 2022, Anfang 2023 so eine Downgrading-Welle. Da hat sich der Markt an Artikel 9 Fonds fast halbiert. Warum? Da gab es eine neue Maßnahme von der EU, die gewisse Nachweise verlangt hat. Und aufgrund von Haftungsrisiken und der Angst von deutlich mehr bürokratischen Aufwand haben dann eben knapp 40% der Artikel 9 Fonds gesagt, passt, wir streichen Artikel 9, wir sagen, wir sind nur Artikel 8, wir sind quasi hellgrün, das reicht uns, aber dafür haben wir weniger Haftungsrisiken, weniger bürokratischen Aufbau. Was bedeutet das fürs Volumen? 175 Milliarden Euro sind eben in etwa in diesen dunkelgrünen Fonds. Die Branchenriesen in Europa, Amundi und BlackRock, haben so gut wie alle ihre Artikel 9 Fonds, vor allem die Indexfonds, also ETFs, herabgestuft von Artikel 9. Also das war dann meistens dieses SRI auf ESG. Also es gab ja oder gibt bei diesen ETFs immer ESG oder SRI. Und SRI war eben Artikel 9, ESG Artikel 8. Und Amundi und BlackRock haben quasi freiwillig diesen besseren Nachhaltigkeitsding darauf verzichtet. Genau. Und jetzt kann man sich, wenn man sagt, man möchte eben nachhaltig investieren, mal auf Basis dieser zwei verschiedenen Fonds, Wertungen entscheiden, was man haben möchte. Und dann kann man auch zu seiner Bank gehen und sagen, hey, ich hätte gerne einen nachhaltigen Investmentfonds, je nachdem, wie streng man da sich das auflegen möchte mit Artikel 8 oder eben Artikel 9. Und ja, passend zu dem Thema nachhaltig investieren bin ich auch auf eine aktuelle Studie gestoßen, die in Österreich den Investmentfondsmarkt untersucht hat. Und zwar ist das die RFU Austrian ESG Funds Survey 2026. Die so ein bisschen den Markt für nachhaltiges Investieren untersucht haben. Und die haben unter anderem ein paar spannende Sachen erzählt. Das muss ich mir nur zurechtsuchen. So, wo habe ich das wieder herumgelegt? Philipp, du kannst dazwischen gerne rein. Was sagst du oder wie findest du das Thema nachhaltig investieren?
Ja, nicht mein Favorite, weil ich habe mit dir das so ein bisschen nebenbei mitgeschaut, im Zug, wo wir das ein bisschen vorbereitet haben. Und das war ein bisschen schockierend, aber da kommst du noch drauf, weil du bist ja der Bilderprofi dafür.
Absolut, ich möchte dir aber nur im Vorhinein schon sagen, du bist selbst ein nachhaltiger Anleger und empfiehlst auch in deinem Freundes- und Familienkreis sehr häufig nachhaltige Investmentfondsprodukte. Ist dir das bewusst?
Nein. Aber und damit okay. Man das gleich mal, falls jemand mithört, empfehlen tun wir nichts. Ne? Also wir sind da ja natürlich, wir sagen was uns gefällt, was wir gern machen, den Freunden natürlich.
Privat,
und der Familie.
Nicht
genau.
In der Firma.
Genau. Auch nur, dass wir das nochmal aufklären. Aber ja, natürlich ist überall irgendwo ein bisschen Nachhaltigkeit dabei, aber ja, aber du wirst uns jetzt da zum Beispiel genau aufklären.
Genau, also im Prinzip dieser Markt für nachhaltige Fonds, der ist in Österreich ein bisschen gesättigt, der schrumpft ein bisschen, um 4% geschrumpft, während der Gesamtmarkt wuchs. Der Marktanteil von ESG-Fonds fiel in Österreich von 16,1 auf 14,3%. Es gab auch bei Retail-Fonds einen Rückgang. Genau, es gab weniger Fonds, die eben ein Umweltzeichen oder das Umweltzeichen bekommen haben. Es gibt nur noch zwei nachhaltige Fonds in Österreich, die über 1 Milliarde Euro an Assets under Management haben. Es gab einen Zuwachs bei Artikel 8 Fonds, ja. Das mit den reduzierten Artikel 9 Fonds habe ich kurz schon beleuchtet. Es gibt jetzt aber auch keinen Grund, dass man sagt, okay, jetzt gibt es so irgendwie in die Richtung, jetzt es ist alles schlecht und niemand mag das mehr haben. Nein, so ist es nicht. Es ist eher so, dass eben der Markt schon ein bisschen gesättigt ist. Es gibt fast einen Zweidrittelanteil beim ESG oder es gibt einen Zweidrittelanteil an ESG-Fonds am Retailmarkt. Also das heißt, da ist von Haus aus schon wenig Luft nach oben. Da wird jetzt wahrscheinlich geschaut, hier und da bei heimischen Asset-Managern, dass man vielleicht Fonds zusammenlegt, dass man die mergt, etc. Und einfach so das Beste für die Anleger rausholt. Und ich habe mir dann angeschaut, nachdem es ja nur noch zwei Investmentfonds, nachhaltige Investmentfonds gibt, die über 1 Milliarde Euro Asset Under Management haben, habe ich mir geschaut, was sind denn das für zwei Produkte? Und zwar ist das einmal der Investmentfonds Raiffeisen Nachhaltigkeit mit Mix. Den gibt es seit 1999. Und der zweite ist der Amundi Ethik Fonds, wurde da genannt. Laut den Daten vom 6.7.26 hat der aber mittlerweile ein bisschen weniger Fondsvolumen als 1 Milliarde. Aber ich nehme ihn eben trotzdem mit rein, weil das eben die sind, die genannt worden sind. Es gibt bei diesen Produkten ein kleines Problem oder einen kleinen, ja, etwas, das man schneller mal übersieht. Beide dieser Fonds sind Mischfonds, also das heißt, sind sowohl Aktien drinnen als auch Anleihen. Und jetzt, Philipp, erinnere dich bitte an die Frage von am Anfang. Wie viel Risiko möchtest du denn bei deiner Geldanlage haben? Möchtest du mit diesen
Anleihen am liebsten nicht drin? Also genau, 50-50 möchte ich jetzt lieber nicht haben. Genau. Das ist, also nachdem ich jetzt weiß, was du vorhin also ziemlich gemeint hast, aber wenn ich jetzt sage, Risiko im Sinne von Rendite, da möchte ich sowas nicht haben, weil Anleihen mit 50%, da wird nicht viel überbleiben. Da ist mir die Schwankung um einiges lieber als Risiko, weil ich würde sowieso nicht Holz verkaufen oder in einem Jahr. Somit ist das eher nicht so dramatisch, aber wenn ich sehe, dass da ein Fonds, der Aktien und Anleihen 50-50 hat, dann wird mir eigentlich relativ schnell schlecht.
Absolut. Also der eine hat 50-50, der andere hat sogar, was war das, ich glaube sogar nur 40% Aktien. However, das Ding ist, 2025 war, glaube ich, da sind wir uns alle einig, ein fantastisches Börsenjahr. Und keiner von diesen beiden Fonds hat es geschafft, Realrendite zu halten. Generell seit Anbeginn, also beide Fonds sind auch schon seit eben der Amundi-Fonds seit 1986 ist er aufgelegt, der andere eben seit, was war es, 99? Genau, seit 99. Natürlich, es sind Mischfonds, das heißt, wir können da keine Rendite von 7% plus erwarten. Aber bei dem Raiffeisen-Produkt reden wir davon 4,13% pro Jahr. Grundsätzlich für eine Mischfonds ein solides Ergebnis, da kann man nichts sagen. Wie gesagt, wir können da auf keinen Fall solche Renditeerwartungen setzen wie bei einem reinen Aktienfonds, eben weil er eben auch einen so hohen Anleihenanteil hat. Aber für die langfristige Vorsorge kann in unseren Augen das jetzt kein Produkt sein, wo man sagt, okay, ich möchte wenig Risiko haben und dann kriege ich sowas ins Depot. Weißt? Und dann hinterfrage ich das vielleicht nicht, was bedeutet eigentlich Risiko oder bedeutet für mich eben Risiko etwas anderes als für den Banker, der mir diese Frage stellen muss, weil er das in diesem Katalog hat, wonach er eben Leute nach ihrer Risikobereitschaft fragen muss. Aber Risiko kann nicht heißen, dass man quasi auf Rendite verzichtet, wenn man langfristig vorsorgen möchte. Wir haben uns das angeschaut, auch im Vergleich mit einem reinen Aktienfonds. Natürlich, wie gesagt, das ist geht gar nicht anders, der Aktienfonds deutlich, deutlich besser. Also während diese Fonds über 10, 15 Jahre knapp 20-30% erwirtschaftet haben, hat der Aktienfonds das 4- bis 5-fache erwirtschaftet in dem Zeitraum. Ja, das ist jetzt nur zu dem Punkt. Also wie gesagt, warum sage ich das? Mir hat es eben gefallen, dass diese Studie hervorhebt, es gibt nur noch zwei nachhaltige Investmentfonds, die über 1 Milliarde Euro an Assets under Management haben. Und beide dieser Produkte, so scheint es, sind Mischfonds mit einem sehr hohen Anleihenanteil. Und eben, weil wir über das Thema Risiko gesprochen haben, dass eben Risiko für einen klassischen Bankberater beziehungsweise für jemanden aus der Finanzbranche etwas anderes heißt, als Risiko für uns als Privatanleger, wie wir das interpretieren würden. Genau.
Ja, sehr gut. Also eigentlich haben wir so ziemlich alles durch heute, glaube ich, weil ich habe eh noch was zum Tun heute. Somit passt mir das eh ganz gut, dass die Folge heute ein bisschen kürzer ist. Beim nächsten Mal gibt es wieder die gewohnte Stunde. Ja, es sei denn, du hast noch irgendwas, was jetzt noch gut reinpasst in 2-3 Minuten. Ansonsten von meiner Seite aus, ja.
Na, wir haben jetzt nur ganz neu jetzt die Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, dein Brötchen in der Früh wird um 2-3 Cent billiger. Was machst du mit dem gewonnenen Geld?
Ja, unbedingt, ja, weiß nicht, noch mehr ausgeben.
Noch mehr ausgeben, ja gut.
Aber hast du mir was Lustiges vorher gesagt von unserem Vizekanzler, von Babla, was hat er gesagt?
Ja, also ich habe im Selektiv-Newsletter gelesen, dass der Babla im Ö1-Journal, ja, wo sonst, die Mehrwertsteuersenkung verteidigt hat. Er sagt, wer findet, dass 100 Euro Ersparnis pro Jahr wenig ist, der sei abgehoben und oder zynisch. wenn jetzt der Philipp gefragt wird, ob ich abgehoben oder zynisch bin, wahrscheinlich würde er sagen, bei beiden ja auf jeden Fall. Mal Spaß beiseite. ja, 100 Euro im Jahr. Nur kurz, um das ein bisschen einzuordnen. Ein Durchschnittshaushalt hat seit 2020 Mehrausgaben von 920 Euro, also 10.000 Euro mehr, die der Haushalt heute ausgibt versus im Jahr 2020. Gut, ein großer Teil davon ist im besten Fall durch Lohnsteigerungen schon abgegolten worden, aber eben nicht alles. Wir sprechen von höheren Kosten, vor allem, die uns alle treffen, beim Bereich Wohnen und Energie. Lebensmittel, ganz klar. Verkehr ebenfalls, also sei es jetzt der Sprit, das Öffi-Ticket, das Klimaticket, wenn es überhaupt noch so heißen darf, für so einen Preis. Ich glaube, da ja, ist man eher ein bisschen an der Realität vorbei, wenn man sagt, dass 100 Euro Ersparnis im Jahr, dass das quasi etwas ist, das jetzt uns alle ein volleres Geldbeutel helfen wird. Ja, wir dürfen gespannt sein, vor allem unter Anbetracht dessen, dass ja auch noch die Paketsteuer kommt im Oktober, 2 Euro pro Paket. Vor allem, wenn das weitergegeben wird, Philipp, musst du denken, das werden ja keine 2 Euro sein, die dann Amazon verrechnet, weil da fehlt ja die Umsatzsteuer. Das wären ja dann eigentlich 2,40, die den Konsument wieder zum Tragen hätte. Die EU-Paketsteuer, die ist ja schon rausgekommen, da habt ihr letzte Woche schon diskutiert, 3 Euro pro Kategorie, wenn man eben aus Fernost Ware bestellt. Sprich, einmal eine Badehose und eine Handyhülle und schon zahle ich 6 Euro Strafgebühr sozusagen. Und dann zahle ich noch einmal 2 Euro on top, weil das Paket ja quasi von der österreichischen Post zugestellt wird für Paketsteuer. Also ob das nicht dann wieder diesen gesamten Effekt der Mehrwertsteuersenkung auffressen wird, wir dürfen gespannt bleiben. Und damit möchte ich dich zumindest nicht von deiner Party abhalten, die du jetzt dann bei dem nächst vorhast oder jetzt dann gleich am Nachmittag.
Die dir noch blüht.
Die dir noch blüht, genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und ja, mehr bleibt mir nicht
zu. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.